Fahrradsitz. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Schönen guten Tag, Herr Nass.
Guten Tag, hallo.
Ja, für jemanden wie mich, der Fahrräder durchaus mag, aber Radrennen irgendwie so berghoch und runter sind und auch nicht viel mehr. Was ist denn das Besondere an Paris-Roubaix?
Das ist im Prinzip ein Anachronismus. Es ist ein Radrennen, das sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert hat. Die Radrennen waren in Roubaix angesprochen worden, aber auch die Versammlung morgens in Compiègne, da atmet man im Prinzip wirklich Radsportluft. Das ist anders als bei der Tour de France, das ist was ganz Ursprüngliches und deshalb ist es für mich auch eines der mitreißendsten Rennen überhaupt im ganzen Jahr.
Kann man denn das Fahren auf Kopfsteinpflaster mit irgendwas anderem beim Radfahren vergleichen? Also ist es ein Kilometer auf dem Kopfsteinpflaster ungefähr so wie ein extrem steiler Kilometer bergauf oder geht das überhaupt nicht zu vergleichen?
Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Es ist vor allem extrem nachhaltig. Ich habe mich früher auch schon beispielsweise mit Rolf Aldag unterhalten, als der noch als Profi unterwegs war. Er sagt, diese Erschütterung merke ich eigentlich noch Tage danach. Es schüttelt mich nachts noch im Bett durch. Es gibt eigentlich nichts Vergleichbares und man muss wirklich ein Experte sein. Man muss sich spezialisieren darauf, ein solches Rennen zu fahren. Und deshalb ist es auch so unglaublich schwer zu steuern. Anders als beispielsweise eine Bergetappe, da kann man als Team gemeinsam das angehen. Aber 8 Fahrer von einer Qualität, die Paris-Roubaix bewältigen können, das findet man selten. Von daher finden sich am Ende eines solchen Rennens auch wirklich dann die Spezialisten an der Spitze. Es gibt keine zufälligen Sieger bei Paris-Roubaix.
Und es gibt ja mehrere von diesen Kopfsteinpflasterstücken. Gibt es da so eins, wo man sich auch als Experte vorher schon freut, weil man ja vielleicht dann den Kollegen da auch ansieht, wie hart es sie eben durchschüttelt?
Ja, es gibt natürlich diese mystische Stelle im Wald von Arnberg. Das ist brutal und das kann man auch nicht vergleichen mit Kopfsteinpflasterpassagen irgendwo in der Altstadt von einer deutschen Innenstadt, sondern das sind richtige Wackersteine, das sind Riesenabstände, die sind sehr hoch. Das Ganze wird übrigens auch gepflegt. Es gibt Gartenbauschulen, die haben sich dieser ganzen Sache angenommen. Viele Pflaster, viele Pavé-Stücke stehen ja quasi unter Denkmalschutz. Die müssen immer wieder gepflegt und zusammengeschustert werden, damit das Ganze hält. Das reicht ja weit zurück in die Geschichte Frankreichs, als im Norden noch sehr viel Industrie war. Deshalb wurden diese Straßen angelegt. Also das ist auch ein Schritt zurück in die Geschichte von Frankreich. Auch das macht dieses Rennen so ganz besonders.
Interessant finden wir, dass dieses Rennen in Deutschland trotz all dieser Besonderheiten, die jetzt schon angesprochen worden sind, diese alte Radrennbahn, die Pflastersteine, das Kulturgut fast schon da im Norden Frankreichs, dass das in Deutschland kaum Beachtung findet. Wie erklären Sie sich das eigentlich?
Das ist mir auch ein Rätsel, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben ja früher auch in der ARD dieses Rennen live übertragen, als der Radsport noch ein anderes Standing hatte. Also zu Zeiten, als wir 30-40% Marktanteil hatten bei Tour de France-Etappen, zu Zeiten von Jan Ullrich, haben wir auch diese Radrennen übertragen, auch wenn Ullrich jetzt kein Kandidat war bei Paris-Roubaix, sondern eher Eric Zabel. Aber es hat auch damals noch nicht so richtig funktioniert. In Deutschland zählt im Prinzip nur die Tour de France und regional dann Übertragung beispielsweise wie bei uns hier in Frankfurt am 1. Mai. Das schauen sich die Leute an, aber so tief eintauchen in die Geschichte des Radsports tun die Deutschen dann doch nicht. Ist etwas für Freaks. Und das ist auch geblieben. Das ist sehr schade, weil gerade diese Ursprünglichkeit, die ich schon angesprochen habe, ist halt eben so besonders bei Paris-Roubaix. Da spürt man im Prinzip, ohne vor Ort zu sein, dass Radsport eben mehr ist als Alpe d'Huez oder Champs-Élysées.
Das heißt, da kommen Sie auch nicht durch bei den Verantwortlichen der ARD, dass da mehr übertragen wird?
Das muss ja mal ganz klar auch reflektieren. Wir haben es ja probiert. Wir haben ja diese Radrennen, auch die Eintagesklasse, wie die Flandern-Rundfahrt, wie Mailand-San Remo früher ja übertragen. Das Angebot an die Zuschauer war ja da. Aber man muss ja auch die Zahlen lesen. Und wenn dann solche großen Rennen nicht so den Anklang beim Zuschauer findet, dann muss man darauf auch reagieren. Also die Zahlen können wir ja schon lesen. Es geht nicht nur um die Verantwortlichen der ARD, sondern es geht auch um den Geschmack der Zuschauer. Und offensichtlich ist es in Deutschland so, dass die Tour de France zählt und das interessiert die Menschen. Und die kleineren oder die anderen Rennen, auch wenn das klassische und seit 100 Jahren ausgetragene Rennen sind, eben nicht so den Anklang finden.
Aber international ist es ohne Frage anders, ne? Also können Sie sich das irgendwie erklären, warum die Deutschen da so fixiert sind auf Champs-Élysées und Tourstart?
Ganz einfach, Deutschland ist keine Radsportnation, auch wenn das ganz gerne mal gepredigt wird. Wir sind eine Nation der Radfahrer, aber wir sind keine Radsportnation im Sinne des Rennradsportes. Das ist der Unterschied zu Belgien. Sie haben es eben angesprochen, die Flandern-Rundfahrt, das ist Wahnsinn, da war ich auch. Das ist schon mehr als ein Get-Together, ja, das ist Wahnsinn, das ist Radsport zum Anfassen, wie die Belgier Radsport zelebrieren. Ja, das ist halt vergleichbar mit dem Hype um Fußball in Deutschland. Wir sind eine Nation von Leuten, die sich für das Zweirad interessieren, ja, aber das geht mehr in den breitensportlichen Bereich und nicht so sehr, dass die Menschen sich jedes Radrennen im Fernsehen anschauen.
Dann wagen wir doch zum Ende noch eine der Lieblingsbeschäftigungen von uns Journalisten, nämlich die Glaskugelguckerei, gerade im Sport gerne. Jetzt haben wir über das Rennen so oft gesprochen, die Startliste, die sieht ja schon ganz gut aus, Bohnen, Sagan, Van Avermaet, John Degenkolb hatten wir am Anfang schon mal gehört, der auch dieses Jahr mitmacht nach seinem Sieg vor 2 Jahren. Gibt's da, weil Sie sagen, am Ende gewinnt da keiner überraschend, schon so einen Favoriten, beziehungsweise vielleicht doch noch einen Geheimfavoriten?
Also ich habe mir die Startliste natürlich auch angeschaut und gestern Abend kam dann auch die Ankündigung, welche Mannschaft Quickstep ins Rennen schickt. Und da gibt es natürlich mit Niki Terpstra und auch mit Tom Boonen, der ja auf Abschiedstournee ist. Er hat sein letztes Rennen in Belgien bestritten zuletzt. Das sind für mich die heißen Anwärter aus der Mannschaft von Quickstep, eben weil sie 2, 3 Kandidaten mit dabei haben. Das ist unglaublich schwer einzuschätzen. Peter Sagan, da ist schon, sagen wir mal, eine Liste von 10 Fahrern, die dafür in Frage kommen. Aber weil dieser Sieg von John Degenkolb so außergewöhnlich war 2015, wie er sich nach vorne gebissen hat und auch weil ich weiß, was ihm das bedeutet, das ist für ihn das wichtigste Radrennen der Welt, viel wichtiger als ein Tour de France-Etappensieg, sage ich mal. John Degenkolb ist wieder so weit, er hat wieder eine gute Form, warum nicht? Auf dem Podium sehen wir den auf jeden Fall.
Und was man auch sagen kann, ist, dass, glaube ich, die meisten Fahrer nicht so begeistert sind über diese Pavé-Stücke, oder?
Die Helfer werden es verfluchen, das ist klar. Wenn sie da 255 Kilometer rüberbrettern, ich meine, das sind nicht alles Pflasterpassagen, wir reden über etwas mehr als 50 Kilometer, aber das ist ein ganz hartes Stück Arbeit für die Helfer, sagen wir mal, die auf den ersten 200 Kilometern ihre Kapitäne zu beschützen haben. Das ist brutale Arbeit, das tut richtig weh und ich glaube, die sind dann ganz froh, wenn sie unter diesen anachronistischen Duschen stehen. Da wird ja dann quasi unter Einblick der Öffentlichkeit noch geduscht im alten Radstadion. Auch das gehört dazu in Roubaix. Auch das ist das besondere Flair dieses Radrennens.
Wie funktioniert das da vor Ort, in dieser alten Radrennbahn, dann tausende Journalisten oder hunderte auf jeden Fall international und dann der ganze andere Tross, der da noch so dabei ist? Ist es da nicht wahnsinnig eng in diesem ja mittlerweile viel zu alten eigentlich Stadion?
Es ist brutal. Also da zu arbeiten ist wirklich richtig hart, weil es sind ja nicht nur die Journalisten, sondern außerhalb der Radrennbahn, dort, wo die Teambusse stehen, dort, wo man vielleicht mal auch ein Interview führen muss mit einem, der nicht gewonnen hat, da kommen ja dann auch die Tausenden und Zehntausenden von Zuschauern auch noch dazu. Das ist ja nicht so wie beim Fußball, dass alles abgesperrt ist in den sogenannten Mixed Zones, sondern da muss man sich richtig durchkämpfen und das macht das Arbeiten dann auch so richtig klasse, das macht Spaß, dann mit der Kassette zurückzurennen zum Übertragungswagen und vielleicht noch den entscheidenden O-Ton, das Interview noch dran zu schneiden für die Sportschauer, damit das Ding um 18 Uhr läuft und die ganzen Fahrer kommen erst um 17.35 Uhr ins Ziel. Das macht richtig Spaß. Auch das ist so ja ein bisschen Rückbesinnung, zurück zu den Wurzeln der Sportberichterstattung. Nicht so klinisch wie in anderen Sportarten.
Das sagt also Florian Nass, der für die ARD dieses Jahr wieder vor Ort ist bei Paris-Roubaix. Und wir haben ja vielleicht auch jetzt ein bisschen Lust auf das Anschauen gemacht. Und ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Ciao.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.